Auf den nächsten Vortrag freue ich mich besonders, von Professor Nagel, den ich aus persönlicher lebensgeschichtlicher Erfahrung noch kenne. Ich bin 1986 nach Innsbruck gegangen, dort als leitender Oberarzt auf der Psychosomatik, nach Göttingen gegangen, als leitender Oberarzt auf der Psychosomatik mit meinem damaligen Chef und habe damals schon Herrn Nagel, damals Leiter der Hämato-Onkologie in Göttingen, kennengelernt und ihn auch schätzen gelernt, weil er hat damals schon einen Teilbereich in seiner Klinik für die Psychoonkologie gehabt. Ich glaube, 2 Psychoonkologen hatten sie damals schon. Und wir haben auch dann im Konsildienst schon begonnen zu kooperieren und habe leidvoll gesehen, dass er dann sehr bald nach Freiburg gegangen ist, dort ein eindrucksvolles Institut für Tumorbiologie geleitet und geführt hat. Und jetzt, nach seiner Emeritierung, ist er wieder in die Schweiz zurückgekehrt und befasst sich dort mit Patientenkompetenz. Und er hat mir gesagt, er wird uns genau erzählen, was er alles macht. Darum sage ich dazu nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie da sind und uns auch in diesem Bereich Kompetenz und so weiter viel vermitteln werden. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einführung und danke für die Einladung. Ich werde nicht alles sagen, was ich mache. Ich bin pensioniert und das ist sehr stressig und man hat irrsinnig viel zu tun. Aber ich habe auch einen gewissen Paradigmenwechsel vorgenommen, Herr Petzold. Mich interessiert eigentlich heute vor allem das Thema Identität. Frau Kast hat diesen Begriff heute Morgen immer wieder gebraucht und ich habe mich mal gefragt, was meint sie eigentlich genau mit Identität? Ich bin wirklich ein Identitätsfreak geworden. Und mich interessiert die Frage, wer bist du denn eigentlich selbst? Das, was in der Psychotherapie, in der Psychologie so wichtig ist. Wer bist du als Mensch selbst? Denn Patienten fragen ja heute, viele Patienten, das ist eigentlich mein Thema, was kann ich selbst für mich tun? Ohne die Medizin und ihr Tun anzuzweifeln, fragen Patienten, zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs sehr häufig, was kann ich selbst für mich tun? Die Gegenfrage, die ich immer stelle, wer sind Sie denn selbst? Die Antwort ist, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Eines der ganz großen Probleme, das wir Menschen haben, ist, wir wissen nicht, wer wir selbst sind. Aber wir können das rausfinden und dieses Sich-Selbst-Sein ist eigentlich die Definition von Identität. Aber was ist Identität? Gut, das ist nicht mein Thema. Aber diesem Thema auf der Spur zuletzt, nicht zuletzt, weil mir nicht so wahnsinnig viele Jahre mehr bleiben, um selbst herauszufinden, wer ich eigentlich selbst bin. Aber ich bin ganz gut unterwegs. Ich bin sehr dankbar für die Themen heute Morgen, Frau Kast, auch Herr Petzold. Sie haben mir eine fantastische Brücke gebaut, über die ich jetzt gehen kann. Viele Begriffe sind bereits geklärt, das salutogene Prinzip, das Kohärenzgefühl, Die Angstmanagement, Patientenkompetenz sind alles Themen, die bereits angesprochen sind. Und ich möchte Ihnen heute, ich bin ein Kompetenzberater. Das mache ich heute. Ich bin nicht mehr Onkologe, ich behandle keine Krankheiten mehr, sondern zu mir kommen Menschen in kritischen Lebenssituationen. Und auch Brustkrebs ist eine Form der Krise, einfach eine besondere Form der Krise, wie pensioniert sein oder irgendetwas anderes, das erste Kind bekommen oder die erste Hochzeitsnacht. Das sind so besondere kritische Lebenssituationen im Leben der Menschen. Es geht immer um das Gleiche, wie bewältige ich diese unerhörte neue Herausforderung? Was stehen mir da für Ressourcen zur Verfügung? Wie kann ich das machen? Ja? Einfach. Brustkrebs ist eine besondere Krise unter dieser Bedingung von Brustkrebs. Menschen stellen diese Frage, was kann ich selbst für mich tun? Sie kommen damit zu mir, sie wissen nicht, was sie tun können. Ich weiß es auch nicht. Aber ich helfe dann diesen Menschen herauszufinden, was sie tun können. Das ist mein Beruf. Ich bin so ein Ressourcenschnüffler. Ja? Und ich helfe einfach Menschen, sich selbst zu entdecken und ihre eigenen Ressourcen zu entdecken. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt oder deute ich an. Zuvor aber muss ich 2 Dinge rekapitulieren. Erstens, Frau Kass hat gesagt, eine Krise im Leben eines Menschen ist etwas Normales. Es liegt einfach in der Natur des menschlichen Daseins, dass wir in Krisen geraten. Nun, ich beschäftige mich sehr stark mit Männern, ich verstehe nichts von Frauen. Frauen sind für mich einfach ein Mysterium, das ich bewundere, aber Männer interessieren mich wirklich. Weil wir so viele Identitätskrisen haben bei Männern, und wir Männer sollten ja irgendwie, das wird von uns erwartet, auch in unserer Gesellschaft eine gewisse Führungsrolle haben, und das können wir nicht, wenn wir nicht wirklich wissen, wer sind wir selbst. Und da bin ich sehr am Mitarbeiten, auch in der Männerarbeit, um aus Männern Männer zu machen oder bei Männern zu helfen, sich selbst und ihre Ressourcen zu erkennen. Jeder von uns ist krisenanfällig. Okay? Das ist so. Denn die Krisen sind, Frau Kostel hat es gesagt, Chancen. Nach der Krise ist das Leben unter Umständen reicher als vor der Krise, wenn man die Krise richtig und gut bewältigt hat. Und das muss man irgendwie können. Ja. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, und die ist für das, was ich mache, elementar wichtig. Nicht nur jeder Mensch ist krisenanfällig, sondern jeder Mensch hat in sich das Potenzial und die Ressourcen der Krisenbewältigung. Das ist uns Menschen gegeben, das ist ein Teil unserer Conditio Humana. Wir haben das Potenzial zur Krisenbewältigung. Unser Problem ist, wir kennen dieses Potenzial häufig nicht. Das ist unser Problem. Und meine Aufgabe als Berater in Krisensituationen, als Kompetenzberater, ist es, Menschen so zu begleiten, dass sie selbst erkennen, was sie für ein Bewältigungspotenzial an Ressourcen in dieser kritischen Lebenssituation in sich haben. Ja? Das ist die eine Vorbemerkung. Alle sind anfällig für Krisen, alle haben das Potenzial für Krisenbewältigung, viele von uns kennen unser Potenzial nicht, wir müssen es aber lernen aufzuspüren, und das zu machen ist letzten Endes eine Aufgabe dessen, der Krisenintervention macht. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Setzt allerdings ein paar Dinge voraus, auf die ich gleich eingehe. Der zweite Punkt, die Krisenberatung. Wie ich einen Menschen leite oder coache oder hinführe oder begleite zur Erkenntnis der eigenen Möglichkeiten und Ressourcen. Diesen Prozess der Selbsterkenntnis im Patienten anzuschüren, anzublasen, anzufachen. Ja. Das ist eine Art der Patientenberatung, eine Art der Intervention, die sich fundamental unterscheidet vom ärztlichen Informationsgespräch. Und wenn man das nicht kapiert hat, ist man ein ganz schlechter Krisenberater oder Kompetenzberater. Das ist sehr wichtig hier zu unterscheiden. Die Leute, die am schlechtesten Patienten im Sinne einer Kompetenzberatung beraten können, sind Ärzte. Das sind Hochschulleute vom Prototyp eines Günter Gastel. Nur alle Anwesenden sind natürlich ausgeschlossen. Günther ist ein guter Freund von mir, ich kann mir so ein paar Sachen erlauben. Wir Mediziner haben einfach nicht gelernt, nicht direktiv zu beraten. Im ärztlichen Informationsgespräch oder im Informationsgespräch in der Psychologie, im Informationsgespräch der Pflege versus gegenüber den Patienten, alle in unseren Gesundheitsberufen, geht es darum, dass wir von unserem Wissen dem Patienten etwas vermitteln. Es ist ein riesiges Wissensgefälle zwischen mir oder uns Gesundheitsberufen oder Health Professionals und Patienten, und wir übermitteln dem Patienten Informationen. Das ist die Essenz des sogenannten medizinischen Informationsgesprächs. Der Arzt weiß alles, der Patient weiß nichts. Jetzt mal etwas schwarz-weiß gezeichnet. Im Empowerment-Gespräch, wenn es darum geht, um die Ressourcen des Patienten zu stärken, ist es ganz genau umgekehrt. Ich, der Berater, weiß nichts. Der Patient weiß alles, denn es geht hier um die Ressourcen des Patienten. Ich sage ja dem Patienten nicht, was er tun soll. Er soll ja selber herausfinden, was er tun kann, um seine Krise zu bewältigen. Es ist ja seine Krise, es ist nicht meine Krise. Er soll herausfinden oder sie soll herausfinden, was sie tun kann, wie sie ihre Ressourcen entdecken, stärken und einsetzen kann. Das nennt man Empowerment. Ressourcen entdecken, stärken und einsetzen. Ja, das soll der Patient rausfinden. Und ich weiß ja nicht, welche Ressourcen Sie haben. Weiß ich nicht. Aber nach anderthalb Stunden Beratung wissen wir das beide. Ja? So. Das Problem ist, die Patientin hat ihre Ressourcen. Sie weiß auch, dass sie Ressourcen hat, sie glaubt auch dran. Deswegen fragt sie ja, was kann ich selbst für mich tun in meiner Krise, um die Krise zu bewältigen. Aber sie kennt ihre Ressourcen nicht. Also man weiß um die Existenz der Ressourcen, aber man kennt die eigenen Ressourcen nicht mehr. Das ist das große Problem. Die Patientin hat ihre Ressourcen, aber sie kennt sie nicht. Und die Funktion von mir als Berater ist ganz einfach. Die Patientin oder den Patienten dahin zu bringen, zu erkennen, welche Ressourcen ihm zur Verfügung stehen. Das setzt ganz besondere Fähigkeiten voraus. Man muss sich in einen Menschen hineinfühlen können. Man muss sich völlig loslassen können, um zu hören, was kommen für Signale vom Patienten. Patienten signalisieren einem ja durch ganz bestimmte Worte und ihre Sprache, was sie für Ressourcen haben. Und man muss da wirklich das lernen, sich da hineinzuknien in einen Patienten, um dann aha zu erleben, da könnten mögliche Ressourcen bei diesen Patienten sein. Also noch einmal, das ist die zweite Vorbemerkung. Ich weiß nicht, was gut ist für die Patienten. Als Kompetenzberater weiß ich nichts. Der Patient alles. Nur der Patient weiß nicht, dass es weiß. Das ist sein Problem. Allerdings, ich brauche nichts zu wissen. Das ist das Schöne an dem Beruf des Kompetenzberaters. Ich muss nichts wissen. Umgekehrt, Medizin, Informationsgespräch, der Arzt muss alles wissen. Ja? Aber ich als Berater muss nichts, ich muss nur was können. Ich muss können, diese besonderen Fähigkeiten, Möglichkeiten im Patienten aufzuspüren. Ja? Und ich brauche gerne hier einen Begriff, damit Sie ganz plastisch wissen, was ich bin, was ich mache. Ich bin ein Trüffelschwein. Verstehen Sie? Ich finde heraus im Patienten, was liegen dort für Ressourcen, für Kostbarkeiten begraben. Oder ich helfe dem Patienten, das zu erkennen. Ich beschreibe Ihnen jetzt einmal, wie so ein Beratungsgespräch abläuft. Also es kommen Patienten zu mir, nehmen wir es jetzt am Beispiel Brustkrebs, aber es sind auch andere Krisensituationen. Und ich mache seit über 10 Jahren nichts anderes als derartige Kompetenzberatung. Also beruflich gesehen. Ich habe noch andere Dinge, die ich mache, aber das ist nicht heute unser Thema. Kommen Frauen mit Brustkrebs kurz nach der Diagnose, ich rede von Patientinnen im Frühstadium, kurz nach der Diagnose, während der adjuvanten Therapie, also Chemotherapie, Strahlentherapie, Patientinnen ohne Fernmetastasen, also nicht an der Endstrecke der Erkrankung, da würden wir ganz anders reden, über Empowerment und Möglichkeiten, das selbst etwas für sich tun, sondern die kommen in einem relativ frühen Stadium. Aber sie kommen zu mir mit der Frage, was kann ich selbst für mich tun? Und sie können diese Frage, was kann ich tun? Die Frage nach den Ressourcen, wer sind sie denn selbst? Die Frage nach der Identität nicht beantworten. Das ist unser Ausgangspunkt. Okay? So. Und jetzt gucken wir da mal in diese hier rein. Was ist denn Patientenkompetenz? Es gibt hier ein paar Definitionen. Ich liebe diese oberste besonders. Patientenkompetenz ist die Fähigkeit, mit und trotz Erkrankung oder Krise wieder normal leben zu können. Und hier begegnen wir Begriffen, die Sie gebraucht haben, Begriffen, die Frau Kass gebraucht haben, die Antonowski gebraucht haben, dieses Kontinuum zwischen gesund und krank in einer ganz anderen Form. Kommt eine Patientin, hatte ein Mammakarzinom, Tumor ist weg, operiert, wird jetzt bestrahlt, Chemotherapie. Und ich frage, sind Sie krank oder gesund? Die meisten Patientinnen sagen, ich bin krank, ich habe doch Krebs. Aber der Tumor ist weg. Und wir arbeiten jetzt daran, an dieser Erkenntnis, ich bin gar nicht krank. Ich hatte Krebs. Ich habe vielleicht eine Fantasie, ich habe vielleicht Ängste, aber das ist keine Krankheit. Und wir räumen aus dieses Vorurteil, es gibt nur krank oder gesund oder eben Antonowski, wie Sie es eben gehört haben, dieses Kontinuum. Ich arbeite mit einem anderen Begriff. Und das ist dieser Begriff, den mir Patienten letzten Endes beigebracht haben. Normal. Es gibt außer krank und gesund noch normal. Für mich ist es völlig normal. Ich bin 78, habe mindestens 5 Diagnosen. Aber wenn du alt wirst, ist es normal, du wirst eine Baustelle. Okay? Das ist normal, neue Normalität nennen wir das. Und die neue Normalität muss nicht schlechter sein als die alte Normalität. Für mich ist das normal, dass ich nicht mehr so schnell auf die Berge rauf kann wie meine Enkelkinder. Das ist normal. Setzt allerdings Akzeptanz der neuen Situation voraus. Eine ganz wichtige Angelegenheit, dass man nicht nur permanent hadert, sich negativ auflehnt gegen das gnadenlose Schicksal und ich, armer Mensch, ohne Möglichkeit. Nein, normal, wieder normal leben zu können. Patientenkompetenz ist die Fähigkeit, trotz der Erkrankung wieder normal leben zu können. Die Erkrankung, die neue Normalität integrieren in das neue Leben. Und dazu dann der Begriff Empowerment. Das habe ich schon gesagt, ist die Entdeckung, Stärkung und Anwendung eigener Ressourcen zur Bewältigung der Krankheit oder Krise. In der Empowerment-Beratung geht es darum, diese Fähigkeiten, Ressourcen der Patientin zu entdecken, wie einen Schatz zu heben. Nun, dazu müssen wir wissen, dass die meisten Frauen mit Brustkrebs, das sind über 90%, ein bestimmtes Denkmuster haben, in einem bestimmten Denkrahmen leben. Und dieser Denkrahmen sagt, es braucht 2 Ärzte, um gesund zu werden. Den äußeren Arzt, die Medizin, die pathotrop vorgeht, nämlich auf den Tumor zielt, mit ihren Möglichkeiten, Operation, Bestrahlung, Chemo und so weiter. Pathotropes Therapiemodell, haben wir eben gehört. Und das zweite, ich selbst, das ist der rote Kreis, symbolisiert den Patienten. Ich selbst, innerer Arzt oder innerer Heiler, wer das lieber hat, oder Heilkräfte, ich selbst. Das ist das salutotrope Therapiemodell, wo Patienten sagen, es hat doch nicht nur die Medizin einen Pfeil gegen den Tumor, ich habe doch auch meine Pfeile im Köcher. Das geht von Abwehr, Stoffwechsel, Ernährung, Fitness, meine eigene Kraft, Psyche, Wille, Glaube und, diese unendliche Fülle der Ressourcen, die uns zur Verfügung steht. Und das Nichtwissen, noch einmal, um diese Fülle der Ressourcen ist das Problem vieler Patienten und das Ziel der Kompetenzberatung, diese Ressourcen bewusst zu machen. Und dann geht die Patientin nach 1,5 Stunden aus der Praxis, hat ihren Stern, hat ihr Ziel, hat ihre Leitplanken, hat ihr Empowerment, kennt ihre Möglichkeiten. Und das ist wie ein Wechsel von Tag zu Nacht. Ich kann Ihnen sagen, das ist derartig schön, diese Beratung zu machen, wenn man daran Freude hat, dass Menschen plötzlich sich selber entdecken. Ja? Also das ist das Grundmuster von Patienten. Und sie fragen ihren Arzt, nachdem der Arzt gesagt hat, so, das ist alles, was wir für Sie tun können, der Tumor ist weg, was kann ich denn nun selbst für mich tun? Das ist die Frage. Und das Drama, und ich finde es eine Katastrophe, ist, dass bei uns in Zürich zumindest, bei den Onkologen, noch über 50% der Mediziner sagen, sie können gar nichts machen, leben sie so weiter wie vorher. Und das geht nun völlig vorbei an den Denkstilen von Patienten, die dann sagen, ja, aber ich habe doch vorher so und so gelebt, bin krank geworden. Und jetzt sagen sie mir, ich soll so weiterleben wie vorher, dann muss es doch wieder kommen. Ob die Patienten damit recht haben oder nicht recht haben, um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Patienten so denken. Und es geht in der Empowerment-Beratung, in der Patientenberatung und ob selbst etwas tut, nicht darum, dass wir unsere Konzepte aus unserem Hirn dem Patienten eintrichtern. Es geht um Respekt vor den Konzepten des Patienten, der Patientin, sie zu unterstützen, gemäß ihren eigenen Vorstellungen wieder normal leben zu können. Das setzt einen Respekt aus. Es geht nicht um die Frage, gibt es diese Kräfte, die mich gesund halten und die mir auch helfen, den Tumor zu entwickeln. Für mich persönlich ist das überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es diese Kräfte. Aber mehrheitlich wird die akademische Onkologie diese Frage sehr skeptisch beantworten. Und sagen, ja, das ist nicht bewiesen. Da gibt es keine doppelblind randomisierten Studien. Das wissen wir nicht. Aber als Patient weiß man das. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Erstaunliches. Wir haben eine Umfrage gemacht zu diesem Thema bei Onkologen, Hochschulonkologen, also so Typ Günter Gastel oder, und ich, ja, die eben in über 50% sagen, es braucht nur den äußeren Arzt, um gesund zu werden. Und wir haben 60 Ärzte, Onkologen und auch Apotheker, Akademiker, die selbst Krebs bekommen haben, gefragt. Die vorher sagten, es braucht nur mich, die Medizin. Im Moment, wo sie selbst betroffen sind, haben sie zu 100% gesagt, bevor ich zum Arzt gehe, gucke ich erstmal, was ich selbst für mich tun kann. Verstehen Sie? Man macht einen Wechsel des Denkstils durch in einer derartigen kritischen Situation. Das ist einfach so. Und ich glaube, der Respekt vor dem Erleben, vor dem Denken des Patienten, der hat einfach im Berater drin zu stecken. Es geht nicht um das, was ich glaube. Es geht um das, was der Patient glaubt. Und da setze ich ein und stärke und helfe. Soweit das Zwei-Ärzte-Modell von Krebspatienten. Wie läuft das nun ab in der Empowerment-Beratung? Also das sind Patientinnen, ich rede jetzt nur von Brustkrebspatientinnen. Ich habe ja eine Erfahrung von etwas über 600 Patientinnen in den letzten paar Jahren, also nur Frauen im Frühstadium von Brustkrebs, die ich beraten habe. Und die Empowerment-Beratung läuft so ab. Die Patientin findet mich irgendwie, kommt in meine Praxis oder meldet sich an zur Empowerment-Beratung und sagt, ich möchte mit Ihnen ein Gespräch führen zum Thema, was kann ich selbst für mich tun? Welche sind meine Möglichkeiten? Welche sind meine Ressourcen? Was kann ich machen? Habe ich überhaupt eine Chance? Das ist ganz einfach gesehen die Aufgabenstellung. Die Patientin kommt manchmal per Überweisung durch Ärzte, aber weniger oft eigentlich, weil Ärzte lehnen eigentlich dieses Beratungs- und Kompetenzberatungsmodell ab, weil sie sagen, ich habe sie doch gut behandelt, was wollen sie, warum wollen sie sich noch beraten lassen und so weiter. Dann die Patientin erhält dann vor dem Beratungstermin einen Vorbereitungsbogen. Sie muss sich vorbereiten, sie muss ihre Fragen definieren. Was will sie überhaupt bei mir? Ich kann mir da sehr viel Zeit sparen. Die Beratung dauert dann 90 Minuten. Eventuell kommt Partner oder Partnerin mit. Und dann bekommt die Patientin innerhalb von 48 Stunden von mir ein ausführliches Gesprächsprotokoll. Das sind Briefe etwa 12 bis 14, 16 Seiten Länge, wo alles ganz genau drinsteht, was wir besprochen haben. Tipps zur Vermeidung von Chemotherapiereaktionen, wie verhält man sich in der Sonne, wie kann ich meine Haut pflegen während der Strahlentherapie und so weiter, wie kann ich mich ernähren und all diese Punkte, die wir im Einzelnen besprochen haben, das wird in diesem Brief nochmal aufgelistet. Und den schreibe ich dann jeweils am Abend selber auf dem PC. Das sind umfangreiche Gesprächsprotokolle, aber sehr viel von dem lässt sich standardisieren. Ja, sehr viel sind Textbausteine und Textstandards. Jetzt müssen Sie noch eins verstehen. Diese Beratungen, die ich mache, die Ressourcensuche als Trüffelschwein, ja, als Lawinenhund, der irgendwas ausgraben will in Patienten, das ist natürlich nicht die Arbeit eines Psychotherapeuten oder eines Seelsorgers oder eines Ernährungsberaters auf professionellem Niveau. Das ist nicht das Ziel, sondern ich habe lediglich die Ressourcen zu entdecken und sagen, hier haben Sie eine besondere Kraft in Ihrer Kreativität. Oder wie es die Verena Kast heute Morgen so betont hat, in Ihrem sozialen Umfeld. Da liegt Ihre Ressource. Wie die Patientin das nachher nutzt und ob sie es nutzt, ist nicht mehr mein Thema. Ich habe ihr lediglich bewusst zu machen, da haben Sie Ihre Ressourcen. Und das ist eine Frage der Kompetenz der Patientin, dass sie selber hingeht und sagt, so, ich hole mir jetzt seelsorgerische Unterstützung oder einen Psychoonkologen oder einen Ernährungsberater oder ich mache jetzt Zumba oder weiß ich was. Ja, alles, was so Patienten eben machen. Ich bleibe relativ an der Oberfläche, ich entdecke lediglich die Ressourcen, aber ich kann sie natürlich in anderthalb Stunden, kann ich kein ressourcenstärkendes Gespräch führen. Ich kann ein motivierendes Gespräch führen. Ich kann ein Gespräch führen, wo es um Reframing geht. Ein Gespräch des Ressourcen-Scouting, wo es darum geht, diese Ressourcen zu entdecken. Und das sind die drei Hauptelemente, dann entsprechend auch der Empowerment-Beratung. Zieldefinition des Empowerment, Reframing von Denkstilen und Ressourcen-Scouting. Das sind Begriffe, die Ihnen wahrscheinlich geläufig sind, aber wir können in der Therapie nichts erreichen, wenn nicht das Ziel definiert ist, auch in unserem Leben. Wir definieren unsere Ziele, sagen, ich will das, ich will auf den Berg, packe meinen Rucksack und gehe dahin. Wir können nicht einfach loslaufen und sagen, heute will ich auf irgendwohin einen Berg packen, uns den Rucksack voll Zeug und wissen nicht, wo wir hinwollen. Das Ziel zu definieren ist unerhört wichtig im Empowerment und in der Patienten-Selbsthilfe. Nehmen wir mal das Beispiel Iskador. Wir haben draußen die Präsentation von der Veleda. Patienten, wenn ich frage, warum wollen Sie denn Iskador nehmen? Ich möchte auf ein Ziel raus. Warum? Ja, die Frau Müller macht das auch. Oder ich habe gelesen, das sei gut. Das ist kein Ziel. Wir müssen wirklich immer wieder insistieren, die Ziele ganz genau zu definieren. Und das ist gar nicht so einfach, den Patienten zu helfen, die Ziele des Tuns zu finden. Und ein Teil der Katastrophe, der Krise Brustkrebs oder Krebs überhaupt, ist, dass die Patienten umherirren, orientierungslos sind, ziellos sind, dass sie irgendwo auch in der Komplementärmedizin hüpfen von einer Situation, von einem Medikament in die andere, von einem Heiler zum anderen. Warum? Wenn man dann fragt, ja, warum eigentlich? Ja, ich bin doch so hilflos. Verstehen Sie, die Zieldefinition ist nicht erfolgt. Wenn die Zieldefinition erfolgt ist, ist nachher die Empowerment-Beratung einfacher. Reframing von Denkstilen. Was versteht man unter einem Reframing? Wir alle leben in bestimmten Denkmustern, Denkrahmen. Bei Patienten gilt zum Beispiel, ich glaube, es braucht zwei Ärzte, um gesund zu werden. Das ist ein bestimmter Denkstil. Den haben nicht andere. Wir Mediziner haben den häufig nicht. Oder Patienten haben Denkstile, die absolut fatal sind. Solange ein solcher Denkstil dominiert bei einem Patienten oder einer Patientin, ist die Patientin mehr oder weniger beratungsresistent. Und da geht es ganz früh im Empowerment drum, Denkstile zu ändern. Den Denkrahmen zu ändern, zum Beispiel ein Reframing, wie wir das sagen, zu machen. Beispiel eines fatalen Denkstils bei Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium. Sie bekommt die Diagnose, erste Reaktion, Krebs gleich Tod, Sichtung, Schmerzen, Sterben. Und das ist total falsch. Das ist falsch. Die Patientinnen, die früh heute ja diagnostiziert werden, in der Regel mit weit über 90% dieser Patientinnen werden die geheilt. Aber es läuft immer der gleiche Film ab. Krebs, Sterben, Tod, Leid, Sichtung. Und das umzudrehen und hier den Patienten sagen, nein, das ist nicht so. Du hast eine Chance und du kannst selber mit deinen eigenen Wegen analog dem Kohärenzkonzept oder dem Salutogenese-Konzept dich einbringen in die Heilung. Das ist letzten Endes ungeheuer motivationsfördernd für diese Patienten. Anderes deletäres Denkmuster. Die Chemotherapie ist mein Feind. Die macht mich kaputt. Ja, die Chemotherapie ist sehr unangenehm. Wer das mal erlebt hat, weiß das. Aber sie ist nicht der Feind. Die Chemotherapie trägt dazu bei, dass die Patientin sich näher und näher an ihr Ziel, die Heilung, bewegt. Trägt bei zur Heilung. Die Chemotherapie ist der Freund der Patientin. Ein sehr unangenehmer Freund, zugegeben. Aber häufig sind unsere besten Freunde im Leben unangenehme Freunde. Das ist so. Die sagen uns unsere Wahrheit. Da ist Reframing am Platz. Heilung. Ja, mein Doktor hat mir gesagt, statistisch gesehen ist meine Heilungschance, wir sagen mal vielleicht 90%. Eigentlich sollte solch einem Arzt das Diplom weggenommen werden. Wir dürfen nicht mit Prozentzahlen arbeiten in Bezug auf Verläufe und Heilungen. Eine Statistik ist nicht anwendbar auf den Einzelfall. Entweder Heilung oder nicht Heilung. Aber ob das im Einzelfall passiert, wissen wir nicht. Und bei Mammakarzinomen gibt es noch Rückfälle nach 20, 30 Jahren. Es geht hier nicht um die Statistik und um den Punkt Heilung. Patienten fixieren sich, bin ich jetzt geheilt, ja oder nein? Es geht gar nicht darum. Das Reframing, und das funktioniert wunderbar, ich kann Ihnen das gerne mal erklären, wenn Sie mal zu einem unserer Kurse kommen. Dem Patienten wird klar gemacht, Heilung ist ein Weg. Und da haben wir eben wieder an Petzold auch gehört. Heilung ist ein Weg, das ist jüdisches Denken. Wir Westler denken immer in statischen Dimensionen. Entweder bist du gesund oder bist du krank. Die Juden denken vielmehr in Kontinuum. Da machen es mir die jüdischen Patienten bei uns, wir haben viele solche viel leichter. Die denken in Prozessen. Heilung ist ein Prozess. Und solange ich unterwegs bin zur Heilung, ist mir doch völlig egal, wie weit entfernt ich von der Heilung bin. Hauptsache, ich gehe in die richtige Richtung, verstehen Sie? Das ist ein Reframing, was man dem Patienten... Ja, habe ich denn wirklich die Chance, selber etwas zu machen, um drin zu bleiben in der Heilung? Ich mache das immer an Diabetikern klar. Ich habe 1960 mit der Assistentenzeit in Basel angefangen, im Kantonsspital. Damals sind Diabetiker häufig um die 50 herum gestorben. Katastrophale Komplikation. Hirnschlag, erblindet, Herzinfarkt, Beine amputiert, Sepsis und. Gibt es heute nicht mehr. Praktisch nicht mehr. Warum? Das ist nicht nur der Fortschritt der Medizin. Das ist der Fortschritt des Patienten. Die Diabetiker werden normal alt, aber nicht geheilt. Aber die wissen, wie sie umgehen mit ihrer Erkrankung, wie sich ernähren, wie Insulin spritzen, wie Infektprophylaxe machen, wie sich bewegen, welchen Hund kaufe ich, um einigermaßen mitzukommen. Und. Das ist Patientenkompetenz. Diabetiker erreichen den Punkt der Heilung nicht, aber sie sind immer irgendwie unterwegs in diesem Prozess der Heilung. Verstehen Sie? Und das ist für die Onkologie ein ganz wichtiges Paradigma, wo die moderne Onkologie gar nicht mehr so sich wahnsinnig fokussiert auf Heilung, sondern auf Drinbleiben, auf Chronifizierung, Leben mit der Erkrankung. Neue Normalität, das gehört dazu. Das ist ein Teil meines Lebens. Und diese Akzeptanz ist ein elementarer Teil. Ich brauche dieses Arbeitsblatt in der Beratung, das ist sehr wichtig und es erinnert, Sie sehen es sofort, an das Zwei-Ärzte-Modell. Medizin und die Verfahren der Medizin zur Tumortherapie, hier die Mittel und Möglichkeiten des Patienten. Hier ist genau Standard vorgeschrieben, was wir machen, aber darüber rede ich nicht in der Patientenberatung, sondern ich sage hier, individuell diese Felder sind leer und jetzt füllen wir die aus. Wie Sie Gesundheit machen, wie der Herr Petzold Gesundheit machen, wie der Günter Gastel Gesundheit macht, das ist anders, als wie ich meine Gesundheit mache oder wie Sie Ihre Gesundheit machen. Das sind sehr individuelle Möglichkeiten, Ressourcen oder Kombinationen von Ressourcen, die hier am Werk sind. Und nun geht es darum, diese Felder auszufüllen. Wenn die Patienten nachher nach Hause gehen, sind diese Felder ausgefüllt. Und damit haben Sie dann eine Vorstellung, was Sie tun können. Und das ist ein wichtiges Arbeitsblatt, das nimmt die Patientin dann mit nach Hause. Im Ressourcen-Scouting muss ich natürlich immer antippen, wo könnte denn nun bei dieser Patientin eine Ressource liegen? Was könnte sie denn machen? Und das geht dann von Beruf, über Hobby, über Ernährung, Fitness, soziales Netz, mentale Fokussierung. Das ist eine Sache, die wir eigentlich immer mit Frauen im Frühstadium machen, dass man sich mental einstellt auf Heilung, ist eine besondere Übung. Das zu kommentieren würde jetzt zu weit führen. Wir reden über Mittel zum Empowerment Support, über Spiritualität, Kreativität, Komplementärmedizin. Wir reden über Triage. Braucht der Patient eine weiterführende psychoonkologische Betreuung? Ja, nein. Das sind so etwa die Themen einer solchen Beratung, aber immer aufgehängt an den Motiven und Zielen des Self-Empowerment der Patientin. Und diese Themen geht man systematisch durch. Das ist manchmal ein relativ mühsamer Prozess, bis man endlich irgendwo einmal auf eine Ressource trifft. Weil viele Patienten können das nicht sagen. Die häufigsten Ressourcen, die von Patienten angesprochen werden wollen, ist das soziale Netz, ist die Ernährung, ist die Fitness, ist die Komplementärmedizin und nicht spontan von Patienten genannt, aber wenn man es anspricht und es ist obligat, die spirituelle Dimension der Heilung anzusprechen, dann sind es über 80%, die ein Gespräch über Spiritualität, Glauben, Glaubensstärke, Glaubenskraft, Vertrauen und so weiter führen wollen. Nur es muss mit einem ganz großen Respekt sehr liebevoll, sehr vorsichtig geführt werden. Aber das lernt man mit der Zeit. Ein riesiges Thema ist natürlich, ich habe noch 3 Minuten, ein riesiges Thema ist natürlich die Komplementärmedizin in der Beratung. Und da höre ich sehr oft, man kann nicht beraten, weil es gibt über 400 komplementärmedizinische Mittel, die kann ich unmöglich alle im Kopf beraten. Und weil Patienten aber zur Komplementärmedizin beraten werden wollen, müssen wir über dieses Thema reden und müssen auch eine gewisse Kompetenz der Beratung haben. Aber das Thema kann man sich ganz einfach machen. Wenn wir unterscheiden zwischen komplementärmedizinischer Beratung und einer Beratung zu Medikamenten, die die Patienten nehmen können, um bestimmte Ziele zu erreichen, zum Beispiel Entgiftung, Förderung der Leberfunktion, Förderung der Abwehr, Förderung der mentalen Prozesse bei Chemobrain und so weiter, dann bleiben nur ganz wenige Mittel von diesen vielen 100 komplementärmedizinischen Mitteln über. Und wenn man dann in der Beratung medizinisch gesehen, auch mit Autorität, auch mit Literatur, begründet, warum man dieses oder jenes empfiehlt, entfällt mehr oder weniger das Thema der Komplementärmedizin. Das ist hochinteressant. Und wir haben uns sehr stark fokussiert auf das Thema Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe zur Prävention von Chemotherapie-Nebenwirkungen, zur Unterstützung der Leberfunktion, zur Förderung der Entgiftung und. Und da gibt es heute sehr gute Regeln und sehr gute Präparate, die man auch empfehlen kann. Und damit erübrigt sich dann häufig das komplementärmedizinische Gespräch. So, ich schließe mit einem ganz kurzen Fallbericht zum Thema Spiritualität. Es kommt nicht darauf an, was der Berater glaubt. Es kommt darauf an, was der Patient glaubt. Der Berater hat in großem Respekt vor dem Patienten, dieses Thema Spiritualität anzusprechen. Egal, was er glaubt. Und das zu trennen, ist ja nicht immer ganz einfach in der Beratung. Kommt zu mir in die Sprechstunde, ohne anzuklopfen, wütend, hochroter Kopf, stampfend, ein Mann Ende 40 in einer Pilotenuniform, ein Captain der Swiss Airline. Ohne was zu sagen, sagt er, die Scheibe drückt bei mir ein Diabetes auch Henke. Also die verdammten Ärzte wollen mir einen Diabetes anhängen, mir die Lizenz wegnehmen und Sie, kommt auf mich zu, Sie verstehen doch was von Alternativmedizin, Sie müssen mich heilen von diesem Diabetes. Kann ich natürlich nicht. Ich wüsste nicht, welches komplementärmedizinische Mittel ich hier anwenden könnte. Und versuche ihm nun langsam klarzumachen, dass ich das nicht kann, sondern dass seine Aufgabe jetzt ist, sich dieser neuen Realität zu stellen, wo mich immer wieder unterbricht und anbrüllt und sagt, aber Sie, ich bin Captain. Man darf mir meine Dinge nicht wegnehmen. Also wirklich die Inkorporation eines Captain. Und einem Captain, das Oberste, was es gibt, das kommt gleich nach Gott, kommen diese 4-Sterne-Generäle bei der Swissair. Und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe gesagt, wieso regt der Mann eigentlich sich so auf? Sehen Sie, und das ist Ressourcen-Scouting und Menschen verstehen. Es hat sich dann herausgestellt, das ist ein Bauernsohn, ganz in der Nähe von uns, der jüngste von 3 Brüdern, der Großvater oder die Großväter, der Vater, die beiden Brüder, Kranzschwinger. Schwinger sind Ringer, das ist so ein Nationalsport bei uns, und der Kranzschwinger, das ist der ganz Böse, der gewinnt und kriegt dann nachher einen Eichenkranz. Und diese Kränze hängen über Generationen am Eichenschrank in der guten Stube. Alle lagen immer im Sägemehl, nur er, fein, mehr für Literatur interessiert. Dreck war ihm ein Gräuel. Und er hörte immer nur von seinen Eltern, dich kann man überhaupt nicht gebrauchen. Gott hat dich hier, oder der Storch hat dich am falschen Ort abgegeben. Wir müssen uns ja schämen. Und zu all diesen Bauernfesten musste er zu Hause bleiben. Nun gut, der ging dann irgendwann ins Gymnasium, flog von der Schule. Dann war er die ganze Schande für das Bauerndorf, musste dann schließlich zu Verwandten. Dort ging er dann in die Schule, hat Abitur gemacht, ging auf die Eidgenössische Technische Hochschule, wurde Techniker, dann Pilot. Und jetzt war er jemand. Das ganze Dorf sagt, wir haben einen Pilot. Wir haben einen Pilot. Jetzt war er jemand. Und jetzt nehmen sie ihm die Lizenz weg. Und jetzt wird dieses alte Erleben, das Versagen in der Kindheit, wieder reaktiviert. Und ich suche nach Ressourcen und frage dann irgendetwas, ja, alles durchgefragt. Haben Sie denn einen Glauben? Brüllt er mich an, vorher war er rot, dann wurde er blau, und sagt, ich bete vor jedem Flug. Und jetzt muss ich es auf Schweizerdeutsch sagen, weil es kommt hier drin ein Wort vor, was ich nicht so gerne auf Österreichisch sage. Ich bete vor jedem Flug und jetzt lad mich Gott in der verdammte Schießsila hocken. Haben Sie es einigermaßen mitgekriegt? Gut. Und jetzt kommt die spirituelle Beratung. Und die war in diesem Fall ganz kurz. Dann habe ich gesagt, überlegen Sie einmal, wer eigentlich hier wen hat sitzen lassen. Gott, Sie oder Sie, Gott? Und jetzt wurde er erst rot, dann blau, dann bleich und lief raus. Ein Jahr später kam er wieder, saß im Wartezimmer, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, so ein Bauch, so ein Bart, rote Nase, dachte um Gottes Willen Alkoholiker, Schlimmste, was mir in der Beratung passieren kann, aber das war dieser Bauer, dieser Pilot. Was macht er heute? Er macht mit seinem Bruder den väterlichen Hof. Er ist für die Technik zuständig, der Bruder für den Dreck, Waldarbeit, Kühe und so weiter. Und ich frage ihn noch, ja und warum, hat er gesagt, über das habe ich nachgedacht. Alles andere habe ich vergessen, was wir besprochen haben. Aber Sie haben mir gesagt, wer hat hier eigentlich wen sitzen lassen in der Scheiße. Ja? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, habe ich gesagt. Ja. Jetzt macht er den elterlichen Hof, habe ich gesagt, aber Schwinger sind Sie immer noch nicht. Ne? Ich sagte, nein, aber ich bin der Sekretär des Zürcher Oberländer Schwingerverbandes. Das ist Reframing. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Nagel, für Ihren Vortrag so voller Empowerment, dass Sie haben den Beifall gehört, wir uns wirklich empowered fühlen.
Okay.
Gibt es an Herrn Nagel noch Fragen, bitte?
So viel einmal zum Thema Alter von Vormittag. Jahrelang als Schwester bei brustoperierten Patientinnen und das, was ich immer wieder erlebe und was mich immer wieder begegnet, ist wirklich diese Ohnmacht dieser Patienten und auch diese Hilflosigkeit, was kann ich selber machen, ist sicher immer nur das Problem an dem, dieses Angebot, was manches Mal fehlt. Ich denke mal, sie sind so eine kurze Sequenz im Krankenhaus, wo sie mit so viel überschüttet werden und bis zu sich selbst einmal finden, das fängt oft der Name erst an. Und dann ist es so schwierig, wo geht man hin, wo wendet man sich an, was gibt es da, das kommt ja erst viel später. Und das ist für mich so, dieses Angebot, dass einfach ein Angebot da ist, dass man den Patienten vielleicht schon mitgibt, wenn man sagt, da können Sie informieren, für später, wenn Sie was brauchen. Das ist das, was mir so fehlt manches Mal.
Also ich glaube auch, da ist eine... Es braucht eine neue Berufsgruppe, das sind Kompetenzberater im Gesundheitswesen. Das kann nicht jeder machen, das kriegt man auch nicht hin. Ich meine, so eine Beratung geht 90 Minuten. Man muss diese Ressourcen, diese Möglichkeiten schaffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass die Patientenkompetenz, die inneren Heilkräfte des Menschen, dass das die größte Ressource, vernachlässigte Ressource im Gesundheitswesen ist.
Bitte.
Einmal und ich gebe die Option und Sie können dann eventuell noch mal nach einem halben Jahr kommen und dann kommen etwa 50% der Patienten spontan noch mal. Das sind Fragebögen, das sind zum Teil Skalen, zum Beispiel Befindlichkeit, kann man von 0 bis 10 Befindlichkeit, wo sind Sie im Moment, dann vor allem dieses Kästchen, wo Sie sagen, welche Ziele haben Sie, welche Themen wollen Sie ansprechen in der Beratung, was haben Sie bisher gemacht, welche Therapie ist gelaufen, die Patienten müssen auch selber sich kümmern um die Dokumente der Krankheit, Pathologiebefund, Operationsbefunde etc. Das gehört auch zum Kompetenztraining. Auch zum Kompetenztraining, ich bin heute nicht drauf eingegangen, gehört dann eben auch, dass Patienten, wenn sie zu mir kommen, sie das ihrem Arzt sagen. Also dass das nicht hintenrum geht, sondern das muss gesagt werden, obwohl das manchen Patienten schwerfällt. Aber wir üben dann so ein bisschen diese Technik, wie behandle ich als Patient meinen Arzt. Ja, das muss man ja auch lernen und also etwa das zur Vorbereitung. Nö, das kriegen die eine Woche vorher. Ich habe aber eben gesagt, wenn ich etwas sage, auch etwas, wie sagt man es denn, Schmäh oder was, wie sagen wir, ja, über meine Berufsgruppe. Anwesende sind immer ausgenommen. Habe ich gesagt.
Eine Frage noch, bitte.
Sie gehen auf etwas Spezielles raus, auf eine andere Frage. Wie viel Prozent der Patienten entsprechen denn nun diesen suchenden Frauen mit Brustkrebs, die Frage stellen, was kann ich selbst für mich tun? Das sind gar nicht so viele. Die große Zahl, auch bei uns, sogar in der Stadt Zürich, ist heute noch sehr, sehr angepasst, ja? Und glaubt noch an die Medizin. Ja? besonders unsere Land- und Bergbevölkerung. Ja. Ich würde sagen, maximal ein Drittel der Frauen mit Brustkrebs passen in dieses Schema der kompetenten oder potenziell kompetenten Patientin. Die Mediziner sollten ihre Patienten darauf ansprechen. Oder es sollte in einem Krankenhaus, Hanusch-Krankenhaus, ein System haben, dass zumindest die Pfleger oder die Psychoonkologen oder irgendjemand auf die Empowerment-Situation anspricht. Ja, oder auf Kohärenz und auf Salutogenese-Modelle und so weiter. Aber das ist ganz, ganz hart, sich sowas durchzusetzen in Krankenhäusern. Ganz schwierig. Das könnte ja irgendwie auch letzten Endes die Autorität der Medizin in Frage stellen. So, das war's.
Bevor Sie uns noch weitere schlimme Botschaften übermitteln. Gut, wir müssen in die wohlverdiente Pause, weil wir heute ein ganz gedichtes Programm haben und das Abendessen ja schon um 18 Uhr ist. Deswegen haben wir 20 Minuten, 15 Minuten, ganz knallhart. Nur Pause und bitte dann um 14:15 weiter.